An dem heutigen Bibelsonntag geht es ja zum einen darum, dass wir uns freuen, dass Gottes Wort ausgebreitet wird. Die Bibel ist das meistgelesenste Buch. Aber auf der anderen Seite auch, dass dem Worte Gottes immer widersprochen wird. Auch das soll beherzigt werden. Und ein Text, der für den heutigen Sonntag im Losungsbüchlein aufgezeichnet ist, steht im 2. Korintherbrief. Und ich möchte uns diesen lesen, etwas noch erweitert, nämlich 2. Korinther 1, ich lese mal ab Vers 3 bis 11. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in allerlei unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch an den Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Trübsal und Trost gehören auch zu einem Christenleben, auch in einem neuen Jahr. Dieses Jahr wird nicht nur mit Freuden erfüllt sein, sondern auch mit vielen Widerwärtigkeiten im Leben eines Christen, die ihn bis an den Rand des Empfindens, sterben zu müssen, führen wird. Der Bibelsonntag zeigt uns auf, dass die Botschaft Gottes in seinem Wort die wichtigste Lebensbotschaft ist, die Menschen brauchen. Aber zugleich, und so haben wir es auch im letzten Jahr erlebt, sind die Widerstände gegen das Wort Gottes da, so dass wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr das Wort Gottes ausrufen dürfen. Und so erleben auch Kinder Gottes, und ich sage da sicher nichts Besonderes, Widerstand gegen ihr Glaubensleben im Alltag. Da, wo sich Menschen zeigen als Christen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, werden sie zunehmend als Außenseiter behandelt. Man zieht sie nicht mehr in den Kreis des Vertrauens hinein, sondern stellt sie ins Abseits. Wundert uns das? Nein, es wundert uns nicht, einfach weil es immer schon so war. Die Apostel, die Propheten, die Jünger Jesu, die Gemeinden haben es immer so erlebt. Sie haben es nur dann nicht erlebt, wenn sie von Jesus gewichen sind. Und wenn sie sich wieder der Mehrheit, der Masse des Unglaubens angepasst und unterstellt haben. Paulus schreibt hier von Leiden, von Trübsalen, aber auch von den damit verbundenen Tröstungen. Er gibt sich selbst mit allen Aposteln und Diener Christi zu einem Beispiel des Leidens um des Evangeliums willen. Ich denke, manch einer stimmt mir zu, wenn wir sagen würden, wenn du nicht mehr von Jesus redest und dein Lebensstil anpasst wie alle anderen, wird es dir leichter ergehen. Wie oft hört man das? Ach, Christsein ist so schwer. Wenn ich kein Christ wäre, würde doch manches einfacher sein. Und bevor ich zum Glauben kam, hatte ich nicht so viele Schwierigkeiten wie jetzt. Das sind ja nicht nur Sätze, die man in den Raum wirft, sondern das sind Erfahrungswerte. Und dann kommen manchmal Sehnsüchte auf, auch bei Gläubigen, wieder zurückzukehren in den Urzustand, wo man nicht im Glauben Jesus folgte, weil vieles viel einfacher war, augenscheinlich. Aber innerlich war es doch schwer, weil wir unsere Sündenlasten zu tragen hatten und wir suchten jemand, bei dem wir sie loswerden können und fanden Jesus Christus, der sie uns abnahm. Aber das Zeugnis von ihm, und das können wir auch gleich mal kurz in einer Beschreibung hören, stößt immer wieder in der Welt auf Ablehnung, auf Widerstand. Nicht nur, dass der Apostel Leiden durch vielleicht mangelndes Vertrauen der Korinther ihm gegenüber, damit hatte er wohl auch zu tun, erdulden musste, oder wegen der Sorge, dass falsche Lehrer die neutestamentliche Gemeinde zerstören könnten, sondern er wollte deutlich machen, dass Leiden um Jesu Willen jeden Gläubigen begleiten. Auch wenn du in die kommende Woche gehst, dann denke nicht so, als ob du keine Leiden erfahren würdest. Leiden um Jesu Willen wirst du täglich verborgen oder öffentlich erfahren, wenn du dich zu deinem Heiland hältst. Deswegen dürfen Leiden kein Grund zum Misstrauen gegen das Evangelium Christi und seine berufenen Diener sein. Leiden solle nicht dazu führen, dass wir dem Wort Gottes misstrauen, sondern erkennen, dass ein Spannungsfeld zwischen Gott und dieser Welt herrscht, in dem wir leben. Leiden durch Anfechtungen des Glaubens finden aber auch reichliche Tröstung. Die soll uns auch zuteil werden. Der Herr Jesus sagte in den Seligpreisungen auf dem Berg am See Genezareth, diejenigen, die da Leid tragen, sind selig. Das widerspricht sich augenscheinlich, aber es stimmt. Selig sind die da Leid tragen, denn genau die sollen getröstet werden. Und Jakobus durfte dann später auch schreiben an die Gemeinde, dass die Leiden erdulden, die Anfechtung, gekrönt werden, Krone des ewigen Lebens. Leiden um des Glaubens willen erfährt jeder Christ, aber auch jede örtliche und überörtliche Gemeinde. Es wird dem Evangelium widersprochen. Oder man begegnet der Gleichgültigkeit dem Evangelium gegenüber. Auch das sind Leiden, die wir erdulden. Traurigkeiten legen sich auch auf die Seele eines Christen, wenn sie merken, dass zum Beispiel beim Traktatverteilen viele sagen, nein, danke. Oder ich habe ja einen Ofen zu Hause, da kann ich es reinschmeißen. Oder du spinnst ja. Das geht nicht an Christen spurlos vorbei. Sie fühlen sich plötzlich betroffen. Sie fühlen sich belastet und werden traurig. Ja, die Gleichgültigkeit kann Leiden hervorrufen. Aber auch der Versuch verführerischer Kräfte, denen manchmal der Einzelne oder Gemeinden ausgesetzt sein können. Oder Lieblosigkeiten, die Spaltungen verursachen. Das Heil Gottes in Jesus Christus und sein Werk hat immer schon Widerspruch bei vielen hervorgerufen, aber auch Zuspruch bei denen, die ihre eigene Not erkannten und sie loswerden wollten und dankbar waren, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Nicht ein richtender und zerstörender Gott, sondern ein Gott, bei dem man Vergebung findet. Am Bibelsonntag, da möchte ich uns kurz mal ein Zitat geben von einem Werner Graf, der über die Einzigartigkeit der Bibel Folgendes sagte. Die Bibel ist ein einzigartiges, ein einmaliges und unvergleichliches Buch. Sie ist das einzige Buch, das wahrheitsgemäß Antwort gibt auf die letzten Fragen der Menschheit. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Wo gehen wir hin? Sie allein zeigt uns den einen wahren, lebendigen Gott. Sie allein offenbart uns sein Wesen und seinen Anspruch an uns. Sie besitzt einen einzigartigen Aussagerahmen, der vom Beginn der Welt und Zeit bis zu deren Ende reicht. Die Bibel ist unerschöpflich. In ihrer Tiefe unauslotbar. Sie ist absolut zeitlos und steht wie ein Fels inmitten der Strömung sich wandelnder Ideen und Vorstellungen der Menschen. Und wovon handelt dann diese heilige Schrift, die Bibel? Jesus Christus ist die Zentralgestalt der Bibel. Er ist unvergleichlich, einzigartig, völlig anders als alle Menschen, die je über diese Erde gegangen sind. Er kam aus der Ewigkeit. Seine Existenz begann nicht erst, als er von Maria geboren wurde. Er lebte bereits, bevor alles, was ist, seinen Anfang nahm. Schon vor der Erschaffung der Welt, da besaß er die Herrlichkeit beim Vater. Seine Geburt in Bethlehem war nicht der schlichte Beginn eines neuen Menschenlebens. Nein, es war die Fleischwerdung des ewigen Gottessohnes, der beim Vater in der Herrlichkeit gelebt hatte und nun Mensch wurde. Seine Empfängnis geschah auf übernatürliche Weise. Er hatte keinen irdischen Vater. Jesus Christus führte ein vollkommenes Leben, obwohl sein Leben kritischer unter die Lupe genommen wurde als das jedes anderen Menschen. Es müssen selbst seine Gegner zugeben, dass er der einzige vollkommene Mensch war, der je auf dieser Erde gelebt hatte. Er hat keinen einzigen Fehler begangen. Sein Charakter hatte nicht einen dunklen Fleck. Er war nie ungeduldig, empfindlich oder neidisch, nie stolz, nie arrogant oder rücksichtslos. Er hat nie etwas getan, was ihm hätte vergeben oder verziehen werden müssen. Er selbst forderte seine Gegner heraus mit der Frage: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Jesus Christus führte ein absolut untadliges Leben, ohne jeden Makel, ohne Flecken. Damit unterschied er sich völlig von allen Menschen, die vor ihm und nach ihm lebten. Allein diese Darstellung zeigt auf, warum es Leiden gibt in der Zeit. Denn Jesus Christus ist für alle Menschen eine Provokation, weil er durch sein Leben aufzeigt, dass alle Menschen fehlerhaft sind und falsch sind. Dass keiner die Würde hat, zu Gott kommen zu können, außer durch ihn. Und diese Provokation lassen sich ja viele Menschen in unserer Stadt, in unserem Land nicht gefallen. Deswegen reden sie dagegen. Und reden auch gegen die, die sich zu diesem wunderbaren Heiland bekennen. Trübsal ist angesagt in der Nachfolge Jesu, aber auch Trost. Paulus, der Apostel, der dies hier an die Korinther nun schrieb von Trübsal und Trost, wusste allzu genau, wer er gewesen war, der furchtbar viel Trübsal bei den Gläubigen anrichtete, die an Jesus Christus festhielten. Er hat sie verfolgt. Er hat sie bis in den Tod gebracht. Er wusste, welche Reaktion aus dem menschlichen Herzen gegen Gottes Wort und Gottes Offenbarung kommen kann. Darum schrieb er das auch. Ja, es wird uns nicht anders gehen als zu der Zeit, als ich auch noch die Gemeinde verfolgte. Aber ihm wurde gleich bei seiner Berufung schon mitgeteilt, was er auch zu leiden hat. Lieber Paulus, du musst auch viel Trübsal leiden. Du kommst nicht drum herum, du konntest nicht nur anderen Trübsal zufügen, sondern du musst sie auch erdulden. Aber der Trost ist auch dabei. Jesus Christus selbst zeigte die verschiedenen Leiden an, die er um des Heils Gottes für uns dulden musste. Er sagte seinen Jüngern dreimal, und die konnten das ja gar nicht verstehen, weil sie sahen, er tat doch nur Gutes. Er redete nur Gutes. Er sagte ihnen dreimal, ich gehe nach Jerusalem. Und dort wird man mich in die Hände der Sünder überantworten. Und ich werde getötet werden. Und als er das einmal in Caesarea Philippi sagte, wurde Petrus bewegt und sagte, das darf doch nicht sein. Das widerfahre dir nur nicht. Und was war die Antwort des Herrn Jesus? Petrus, du liegst falsch. Das ist nicht göttlich, was du da eben gesagt hast. Das ist menschlich, teuflisch. Das stimmt nicht. Denn Gottes Wort muss widersprochen werden von denen, die es nicht wollen. Und so lernten auch die Jünger nach und nach Trübsal in ihrem Leben anzunehmen. Und der Herr Jesus ging ja noch viel schärfer in diese Situation hinein. Wir müssen uns das einfach sagen, dass wir nicht als Träumer in die kommende Woche gehen und denken, ach, das wird alles glatt gehen, und sind enttäuscht, wenn wir Gegenwind bekommen. Er hat gesagt, macht euch nichts vor. Sogar aus eurem eigenen Hause werdet ihr Widerstand bekommen. Die Hausgenossen werden gegen euch sein, wenn sie sich nicht auf meine Seite stellen. Macht euch nichts vor. Versucht das nicht zu kaschieren. Das sind Realitäten. Und zu den Jüngern, die freudig dieses Evangelium weitersagen wollten, sagt der Herr einfach, ja, ihr werdet auch gefangen werden. Aber sorgt euch nicht, was ihr reden werdet. Der Vater im Himmel wird es euch geben, denn der Jünger ist nicht über dem Meister. Der Jünger ist nicht größer als der Herr, als Jesus selbst. Er ist der Größte. Und was er dulden musste um des Evangeliums willen, wird auch an den Jüngern nicht spurlos vorbeigehen. Leiden um Jesu Willen gehören mit der Offenbarmachung seines Sieges im Leben der Gläubigen zusammen. Leiden und überwinden, leiden und Sieg haben. Sichtbarer Trost soll uns auch erreichen. Denn gleich wie des Leidens Christi wir viel haben, ist auch der Trost reichlich. Reichlich, ein wunderbares Wort, was ja beinhaltet, es ist so reich der Trost, wir können den Trost gar nicht so ausschöpfen. Er ist größer als das persönliche Leiden. Das sollten wir unbedingt in eine neue Woche mit hineinnehmen. Was auch immer im Leben des Gläubigen geschieht, muss schlussendlich immer Trost zur Freude auslösen und Sieg geben. Trost zur Freude. Ohne Leiden keine Siegesfreude. Ohne Anfechtung keine Überwindungserfahrung. Es gehört einfach zusammen. Jesus stellte den Jüngern ja die Frage am Ende des Lukas-Evangeliums, die sich doch wunderten über all dem, was da geschehen ist. Jesus wurde überantwortet, in die Hände der Sünder gekreuzigt. Er ist gestorben, nun ist er auferstanden. Und er sagte, bitteschön, musste denn nicht des Menschensohn alles das leiden, damit die Errettung von Sünde und Tod eintrifft? Musste das nicht geschehen? Diesbezüglich hat der Apostel, der hier an die Korinther schrieb, und er hatte ein bestimmtes Leiden auch im Auge gehabt, das er um Jesu Willen erdulden musste. Dieser Apostel, der hatte selbst dann den Wunsch, und so schreibt er es auch an die Philipper, dass er tiefer in die wahre Erkenntnis der Leiden geführt wird, der Leiden Christi, damit er auch in die wahre Erkenntnis des Sieges geführt wird, der Freuden Christi, der Überwindungskraft. Denn beides gehört zusammen. Und er sehnte sich nach der Frucht des Dienstes, die daraus entstehen sollte. Dienstfreude durch Leiden, Freude im Leiden, das Wort Gottes weiterzugeben. Bei allem Leiden, ich will den Namen Christi predigen. Das war die Losung im Leben des Apostel Paulus. Auch im Römerbrief, ja, an vielen Stellen schrieb er es den Gläubigen und somit ja auch zu uns, indem er sagte, beachtet bitte nicht die Leiden und die Trübsal mehr als die Herrlichkeit, die für euch bereitet ist im Himmel. Sie ist größer. Sie ist größer. Wir werden zwar in unserer Zeit, in der wir leben als Christen, auch noch verstärkte Leiden erfahren müssen, aber in dem Bewusstsein, die Herrlichkeit Gottes und die Tröstungen, die er gibt, sind größer. Und noch ein Punkt, Tröstung bringt doch auch Stärkung. Tröstung durch Gott bringt Veränderung für mich, für den Einzelnen, für die Gemeinde. Wenn wir in Trübsalen hoffnungsvoll bleiben, da, wo dem Worte Gottes widersprochen wird, da, wo wir nicht recht verstanden werden, da, wo man uns einfach ausgrenzt, wenn wir hoffnungsvoll bleiben, wird der Herr daraus immer eine Stärkung machen. Für uns selbst und auch für unsere Mitgeschwister und die gesamte Gemeinde. Die Tatsache, dass auch andere Trübsal erleiden, wollte der Apostel Paulus hervorheben, tröstet uns. Es geht nicht nur mir so. Es geht allen so. Allen, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Die Errettung des Nächsten aus der Trübsal tröstet auch, weil damit deutlich wird, dass jeder aus der Not durch den Herrn erlöst werden kann und wird. In Römer 5 steht dieses seltsame Wort, und ich möchte es hinzufügen, christliche Wort. Das seltsame christliche Wort: Wir rühmen uns als Christen der Trübsale. Das ist ein christliches Wort. Denn es hat ein Kind Gottes geschrieben durch den Heiligen Geist. Wir rühmen uns der Trübsale. Da schäme ich mich direkt, wenn ich in Trübsalen weine. Und frage mich, warum kann ich mich nicht rühmen der Trübsale? Weil ich die Konsequenz der Trübsal nicht mehr im Blick habe. Denn es geht ja weiter, steht dort geschrieben, dass die Trübsal Wunderbares in unserem Leben bewirkt. Hoffnung, Geduld, viele andere gute Dinge kommen hervor. Die müssen hervorgepresst werden durch die Widerstände. Also den Widerständen sollen wir nicht die Ehre beimessen, als ob sie schlimm sind, sondern dahinter sehen, was Gott mit uns tun will, wie er uns beschenken will. Der Apostel Paulus dachte dabei an die besondere Trübsalsituation, die er erlebt hatte bei seiner dritten Missionsreise, bei diesem Aufruhr in Ephesus. Da, wo es ja viele Leute gab, die keine Veränderung zulassen wollten. Sie hörten zwar das Wort Gottes, Juden und Griechen, sie sahen Zeichen und Wunder, aber sie wollten nicht von ihrem Leben loslassen, von ihrer Zauberei, von ihrer Gottlosigkeit. Und deswegen gab es den Aufruhr. Aber es gab viele andere, die erkannten, jawohl, unser Leben muss verändert werden. Sie brachten sogar auch ihre Zauberbücher, sie verbrannten alles. Sie waren dankbar, aber die Spannung war da. Und Paulus dachte daran, dass es trotz dieser Trübsal wunderbar weiterging und die Gemeinde zu Ephesus entstand und die Gemeinde aufblühte. Paulus sah sein Leben und das seiner Begleiter damals zwar zunächst bis an den Tod gefährdet. Man wollte ihn ja töten, steinigen. Und er dachte auch, ja, das wird auch so werden. Denn so wie die Situation jetzt ist, kann es nicht mehr weitergehen. Ich werde sterben. Aber der Herr hat ihn erlöst daraus. Nur dann ist das Einfallstor zur Verführung und Schwächung der Gemeinde geschlossen, wenn der Glaubenskampf im Blick auf das Wort Gottes, auf den einzigartigen Herrn Jesus Christus fest geführt wird und bleibt. Wenn wir die Bibel als den alleinigen Maßstab in unserem Leben nehmen, das Gotteswort und nicht Menschenwort, dass wir Jesus Christus als den alleinigen Erlöser und den besten Menschen, so sage ich es mal, aller Menschen erkennen und bei ihm bleiben, dann werden alle Türen geschlossen, die uns zur Verführung dienen sollen und unseren Glauben schwächen. Glaube und Vertrauen zu dem Herrn bringt Sieg. Jesus Christus erhört immer seine Gemeinde, wenn sie aufrichtig ist. Darum schreibt Paulus hier, er hat uns erlöst und er wird uns erlösen. Nicht nur, er hat uns erlöst, sondern er wird uns erlösen. Das ist ein Wort des Sieges, ein Wort der Erfahrung. Er wird uns umändern. Er hat uns getröstet und darum können wir jetzt auch trösten, die in Trübsal sind. Er wird dir Sieg geben. Bleibe nur bei ihm. Denn der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen. Niemand wird umkommen, der in der Hand Jesu bleibt. Ich möchte uns da zum Schluss noch ein Zeugnis lesen von einem jungen Mann, der ja eine riesige Last wurde für seine Familie, weil er so ein zunehmendes, ungehobeltes Wesen hatte, dass seine Frau und seine Kinder darunter litten. Ja, sogar Angst hatten, sie könnten durch den Mann umkommen. Sie hatten Trübsal, sie hatten Not. Nicht nur Frau und Kind, auch die Schwiegermutter war in großer Traurigkeit und Furcht. Aber dann kam die Veränderung. Die Veränderung in dem Leben dieses jungen Mannes. Und dann wurden sie reichlich getröstet. Ich lese uns das mal. Roberto ist 37 Jahre alt, Spanier. Er besitzt einen Waffenschein, arbeitete als Leibwächter einiger Politiker und im Baskenland und einer Richterin in Malaga. Er war dreimal spanischer Meister im Judo, 10-mal andalusischer Meister. Er war sogar für die Olympischen Spiele in Atlanta nominiert. Und heute arbeitet er als Judo-Lehrer an der Universität in Malaga. Die letzten beiden Jahre seines Lebens waren stark von Gewalt geprägt. Vor einigen Wochen hatte Roberto nach langen Gesprächen mit einem Gläubigen sein Leben Jesus gegeben. Seitdem ist er völlig umgewandelt. Aus dem Mann, der schnell Schläge verteilte, wurde ein Mann, der anderen Gutes tut und von Jesus erzählt. Seine alten Freunde, die Nachbarn und auch die eigene Familie können kaum glauben, was mit Roberto geschah. Und dann wurden die Angehörigen mal interviewt. Wie seht ihr das? Ihr habt doch so gelitten. Die Schwiegermutter sagte zum Beispiel: Ich kann die Veränderung meines Schwiegersohns Roberto gar nicht begreifen. Er ist nicht wiederzuerkennen. Alkohol, Drogen und schlechte Freundschaften hatten ihn verdorben und waren die Ursache von häuslicher Gewalt, auch gegenüber seiner eigenen Frau. Die letzten 2 Jahre waren die Hölle. Meine Tochter und mein Enkel haben sehr unter seinem gewalttätigen und unverantwortlichen Verhalten gelitten. Aber nun ist es anders. Und sie stellen sich langsam auf den Trost ein. Die Frau von diesem Roberto sagt: Mein Mann ist ein anderer Mensch. Es fällt mir schwer daran zu glauben, dass er sich in so kurzer Zeit so stark verändert hat. Die Veränderungen sind so radikal, dass ich nicht glauben kann, dass sie Wirklichkeit sind. Aber ich bin sehr froh darüber. Da kommt plötzlich eine ganz neue Freude auf. Trost nach der Trübsal. Roberto selbst sagt: Ich bin ein neuer Mensch. Mein Leben hat jetzt eine andere Bedeutung. Ich habe jetzt andere Ziele. Ich habe Gott, meine Frau, meine Kinder, meine Schwiegermutter um Vergebung gebeten. Jetzt wünsche ich mir nur, dass auch meine alten schlechten Freunde Jesus Christus kennenlernen. Ich will weiterhin geistlich wachsen und ich danke Gott für Benjamin und Maria, die mir den wahren Erlöser vorgestellt haben. Oh, welch eine Anfechtung. Ein Mensch sollte gewonnen werden für Jesus. Alles stieg auf die Barrikaden. Viel Trübsal machte sich auf. Gegen das Wort Gottes und gegen den Anspruch Jesu auf das Leben dieses Roberto. Viele litten mit, aber viele freuten sich dann auch. Und das soll uns mitten in Trübsal auch Ziel und Gedanke sein und Trost sein. Darum steht auch in der Schrift: Sagt Dank alle Zeit Gott und für alles, ob wir es verstehen oder nicht. Der Bibelsonntag sagt uns: Gottes Wort ist Wahrheit, ewig bleibt's bestehen. Mögen Berge weichen, Welten untergehen, Gottes Wort ist Wahrheit. Es überwindet alles.